All Hands on Deck, der Panthenius Podcast mit Dirk Ammann.
Diese Hochnäsigkeit mancher Segler und umgekehrt aber auch Motorbootfahrer gegenüber der jeweils anderen Fraktion, die finde ich einfach nur zum Kotzen. Die Donau,
ja.
Ein hoffnungslos unterschätzter Fluss, ist sowas von schön.
Mhm. Die Ausbildung, den Ausbildungsstand, das Wissen der Leute.
Der ist gleich schlecht geblieben. Die Defizite in unserer praktischen Ausbildung in Deutschland, das ist eine Katastrophe. Bis vor 2 Jahren hätte ich ohne jede Einschränkung oder ohne jede Überlegung Kroatien gesagt.
Mhm.
Inzwischen doch mit starken Einschränkungen, weil das, was dort an der Preisfront in den letzten 2, 3 Jahren abgelaufen ist, unerträglich ist.
Mhm. Kann ich dich auch anrufen?
Das fragen mich ganz viele.
Mhm.
Und dann sage ich schlicht und einfach nein.
Ja, Jürgen Straßburger, ich freue mich, dass ich sag mal so ein gesetzter älterer Herr, untereinander würden wir sagen, alter sagt nein. Ich würde sagen, wirklich ein Mensch, der in der Wassersportszene, und ich sag bewusst Wassersport, weil du nicht unterscheidest zwischen Segeln, Motorboot, Rudern, Paddeln oder sonst etwas, in der Wassersportszene so lange zu Hause ist, dass man sich fragen muss, gab es vor dir eigentlich eine Wassersportszene?
Gute Frage. Ich glaube ja. Aber das ist lange her.
Ja. Jürgen, du bist, wie nennt man das? Jetzt kommt wieder der Idiot Dirk raus. Redakteur, Journalist, Turnberater. Was bist du? Was machst du? Ganz kurz. Ach nee, vorab. Darf ich dir einen Kaffee machen?
Oh doch, unbedingt. Ja, doch.
Ich mache
allein schon
Kaffee
wegen der Stimme, um ein bisschen zu ölen. Das ist super.
Die klingt super. Ich mache dir einen Kaffee, du erzählst, wo du herkommst.
Jo, ja, wassermäßig, das ist ja das Wichtigste eigentlich heute, was wir reden wollen. Ich bin in Berlin während meines Studiums in West-Berlin aufs Wasser gekommen, habe damals dort in der Scharfen Lanke, manche Leute werden das kennen, das ist die nördliche Ausbuchtung der Berliner Havel, habe dort meinen A-Schein gemacht, hatte einen 10 Jahre älteren Bruder, der naturgemäß schon ein bisschen weiter war im Segeln und der mich dann auf die ersten Turns mitgenommen hat, die dann überwiegend in der Ostsee oder auch im Mittelmeer stattgefunden haben. Und da war dann eigentlich für mich relativ schnell klar, dass Segeln doch weit mehr ist und interessanter ist als die Wissenschaft, der ich mich zunächst verpflichtet fühlte an der Uni. Und so habe ich dann nach 12 Jahren oder 13 Jahren Assistent an der Uni endlich das gemacht, was ich eigentlich immer machen wollte, nämlich Journalist zu werden. Natürlich auch mit dem Ziel Wassersportjournalist. Das ist aber nicht leicht gelungen. Ich war dann erst bei diversen Tageszeitungen und habe dann über einige Kurven bin ich in Hamburg gelandet. Und in Hamburg las ich dann 1987 eines Tages an meinem Arbeitsplatz, der damals ganz pervers war, las ich eine Anzeige, Boote, das Motorbootmagazin sucht Redakteur für Reise und Reportage. Und da habe ich gesagt, oh, das ist es doch. Ich hatte aber aufgrund meines Horrorjobs keine Zeit, mich dort zu bewerben, habe angerufen und die damalige Chefredakteurin Marianne Nissen sagte, ja, dann bewerben Sie sich doch, wenn Sie das interessiert. Und da habe ich gesagt, dafür habe ich leider keine Zeit. Und da hat sie gesagt, oh Gott, was machen Sie denn? Ich sagte, ich bin Pressesprecher der Hamburgischen Gesundheitsbehörde. Und wer weiß, was das damals bedeutet hat, nämlich Tschernobyl hatten wir, dann hatten wir einen durchgeknallten Orthopäden, der 200 Leute zu Krüppeln operiert hat am AK Barnbek. Also ich hatte voll zu tun, war mehr als 24 Stunden am Tag beschäftigt, habe dann also gesagt, nee, Bewerbung ist nicht. Ja, dann können Sie da aber mal vorbeikommen. Ich sage, das passt, weil das gleich um die Ecke war. Das haben wir 3-mal gemacht und beim 3. Besuch stand dann ein Herr, der in dem Alter war, wie ich heute bin, reicht mir seine Riesenkralle und sagt, guten Tag, Herr Straßburger, ich begrüße Sie in der Verlagsfamilie Delius-Glasing. Und das war Herr Konrad Delius.
Mhm.
Und so bin ich dann 87 zu Bote, wo ich dann bis zu meiner Rente 2010 das Reiseressort geleitet habe und dann eben praktisch schon fast 25 Jahre nichts anderes gemacht habe, als mit dem Boot durch Europa und teilweise auch USA und so weiter zu fahren und darüber zu berichten.
Beruflich.
Nach 2010 habe ich dann das Boot, was eigentlich ein Redaktionsboot war, mitgenommen und habe dann weiter für den Verlag gearbeitet mit dem Boot, Recherchen gemacht für Bücher und Reportagenthemen.
Du sprichst von, man darf das Kind mit Namen nennen, du sprichst von Troll.
Ich spreche von der berühmten Troll, ja.
Ja. Troll ist eine, was
eine war das? Eine NIDEF-26.
NIDEF-26, genau. Ja, ja. Das ist auch so ein Punkt. Also ich meine, was für ein geiler Job, beruflich reisen.
Ja, die einen sagen so und die anderen sagen so. Viele Leute haben immer gesagt, naja, der macht besser halt einen Urlaub. Ich sag, einer muss die Drecksarbeit ja machen. Mhm. Und wenn ich dann ehrlich bin, habe ich gesagt, das ist eigentlich wie 6 richtig im Lotto.
Mhm. Naja. Und ich meine, heutzutage macht jeder Reiseberichte, ne? Also Instagrammer und was weiß ich nicht oder nennt es so oder wie auch immer. Der andere hat Schwierigkeiten, überhaupt ein Logbuch zu führen. Also du hast ein sehr intensives Logbuch geführt, würde ich sagen.
Das kann man so sagen, ja. Es fühlt die Logbücher nebenbei, dieser ganzen Turns füllen, ganze Regalmeter. Und alle diese kleinen schwarzen Bände aus dem Delius Dasing Verlag, sehr schön übrigens, das sieht gut aus. Und gelegentlich zucke ich dann mal das ein oder andere raus, um mich wieder besser zu erinnern, oh, das war ja damals so und so. Schön. Ja.
Und das finde ich, also das kommt aus meiner Kindheit auch. Und deswegen fühle ich mich einfach auch so berufen, das zu fragen. Wir haben auch noch unsere Logbücher. Unsere waren die Grünen hier von Eckart und Messdorf. Egal. Wir haben die auch noch. Und wir durften früher, Bieraufkleber da reinmachen oder Blumen reinpressen. Und das sind einfach so schöne Erinnerungen, die man dann irgendwann wieder aufleben lassen kann. Also die mich jetzt schon, und ich fühle mich ja so ewig jung, jetzt schon für so toll halte. Das Ganze kommt so ein bisschen zustande. Und auch da hast du mein Herz sehr berührt, weil wir warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah, gerne auch mal irgendwie einen Turnbericht hatten. Und etwas, was mir am Herzen liegt, ein Kanal, der Elbe-Lübeck-Kanal, darüber hast du einen tollen Bericht bei uns geschrieben, ne?
Habe ich. Ja, und das ist übrigens interessant. Ich hatte dadurch, dass ich praktisch das Boot schon zu der Zeit, als ich noch Redakteur war und das Boot ja der Jos Klasik gehörte, ich konnte es aber im Grunde genommen behandeln wie mein Privatboot. Mhm. Und habe natürlich die Sachen immer so organisiert, dass ich im Sommer, wenn meine Reisepause beruflicher Natur war, das Boot entweder in Bad Schwartau oder in Travemünde lag. Mhm. Und deswegen, und logischerweise, was heißt das, wenn man zum Winterlager nach Hamburg muss, man muss immer wieder über den Elbe-Lübeck-Kanal. Und ich liebe ihn wirklich zutiefst. Mhm. Abgesehen davon, dass Mölln ein wunderschöner Hafen ist, ein wunderschönes Städtchen. Dann auf der anderen Seite die Kieskuhle von Güster, dieser fantastische, verträumte Hafen mit diesem glasklaren Wasser. Das ist also großartig, ein toller Kanal. Und wenn man dann durch ist, man landet eben mitten in der Stadt von Lübeck und das ist noch schöner, geht's nicht. Mhm. Das, was damals noch etwas kritisch war bei Lübeck, war, dass es keinen vernünftigen Hafen gab. Das hat sich Gott sei Dank geändert mit einer neuen Marina. Da ist inzwischen auch alles vom Allerfeinsten.
Naja, aber ich fand es einfach auch so schön damals, dass es eben nicht unbedingt immer Häfen gab und man irgendwie, sei es auch in Dänemark, noch in den Fischereihäfen gelandet ist. Und ja, man musste ein bisschen früher aufstehen oder man fand sich treibend morgens im Hafenbecken, weil der Fischer nun los musste, neben dem man gelandet. Aber das hat es irgendwie auch ausgemacht. So, ich will den Vorteil von Marinas und Landstrom gar nicht schlecht machen, aber ich will auch nicht sagen, alles war besser. Aber Gott bewahre, ich fand das einfach auch toll, diese Erfahrung.
Ja, das Rustikale hat was, ja.
Warum geht es dir so, dass du keinen Unterschied machst zwischen Motorboot fahren und Segeln, obwohl du hast dich eben geoutet, also du fandest Segeln dann als junger Mann doch noch besser?
Naja, sagen wir mal so, ich kam tatsächlich ursprünglich vom Segeln und ich habe eigentlich das erste Mal Motorboot gefahren während meiner Prüfung für den Sportbootführerschein. Ich habe das waren die Umstände. Es war keine bewusste Entscheidung. Ich habe nicht gesagt, ich fahre um Gottes Willen nicht Motorboot. Mhm. Ich bin ja dann später sehr begeistert Motorboot gefahren, fast ausschließlich. Wobei ich mir das Hobby Segeln immer noch erhalten habe. Mhm. Ich habe also zum Beispiel immer noch Regatten gesegelt in Berlin. Ich hatte einen 20er Jollenkreuzer, mit den ich doch sehr lange in Berlin auf dem Wasser laufen hatte. Mhm. Die berühmten 60 Meilen von Potsdam habe ich in jedem Jahr mitgenommen. Das war absolut super. Aber nein, diese Hochnäsigkeit mancher Segler und umgekehrt aber auch Motorbootfahrer gegenüber der jeweils anderen Fraktion, die finde ich einfach nur zum Kotzen. Mhm. Ich habe einmal in Holland eine ganz tolle Situation erlebt, als ein Hafenmeister, der uns begrüßt hat, als wir dort angekommen sind und der dann gleich sagte, ich sehe, Sie kommen mit dem Motorboot. Haben Sie was gegen Segler? Ich sage, um Gottes Willen. Sagt er, sehen Sie, damit sind Sie bei mir richtig. Mir ist das völlig egal, ob der mit dem Paddelboot kommt oder mit dem Schlauchboot kommt oder mit dem Segeljacht oder mit dem Motorboot. Hauptsache, er kommt auf dem Wasser. Und genau das ist meine Einstellung und das finde ich einfach super.
Ja, das finde ich auch. Der Engländer sagt ja nicht ohne Grund, I'm gonna sail to, und meint damit eigentlich alles, was an Wassersport sich bewegt. Gleichzeitig mit Troll hast du nur nicht unbedingt das luxuriöseste, größte Schiff, 26 Fuß. Das trifft bei mir auch so etwas, wo ich sage, hey, Wassersport hat für mich auch immer etwas mit Reduktion zu tun. Das heißt also, nicht Camping auf dem Wasser, kann man auch so nennen, aber naja, aber auf die wesentlichen Dinge ein bisschen reduzieren, dass man irgendwie mehr Platz für Natur und Eindrücke hat. Das scheint ja auch so zu gehen, oder?
Definitiv. Also ich habe mit Troll zweimal Hamburg-Mittelmeer gemacht, über die französischen Kanäle, nur mal so als Beispiel. Der erste, dreimal habe ich es insgesamt gemacht, der erste Turn Hamburg-Mittelmeer war allerdings mit dem ersten Redaktionsboot, was da war, als ich zu Boote kam, nämlich eine Rio 580. Mhm. Und das war nun allerschlechtestes Camping auf dem Wasser. Das war im Grunde genommen nur eine Hutze. Mhm. Und null Sanitär, null Wasser, nichts, gar nichts. Das war nun wirklich schwierig. Und mit einem Volvo Benzinermotor, das muss man noch dazu sagen, der eine Reichweite mit Tankheben von 100 Kilometer hatte. Und das Benzintankstellen in Frankreich am Wasser und sowieso überhaupt gar nicht gibt, hatten wir zwei riesige Gummischläuche mit dabei, die wir dann jeweils irgendwo auf der Pampa an Landtankstellen dann auffüllen mussten und mühsam in Einkaufswagen oder im Taxi wieder zurückgebracht haben zum Boot, bis dann mal einer geplatzt ist. Und dann haben wir, das war nicht so schön, aber es gehört mit dazu.
Hast du ein Lieblingsrevier? Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, Jürgen, du hast nicht. Ich weiß, dass du nie Zeit hast. Aber von daher ist es schön, dass du jetzt hier bist. Aber Jürgen, du hast jetzt zwei Wochen Zeit. Entscheide dich frei. Entscheide dich fürs Boot. Wo würdest du hinfahren?
Bis vor zwei Jahren hätte ich ohne jede Einschränkung oder ohne jede Überlegung Kroatien gesagt. Weil Kroatien von seiner Gestalt her, von seinen Formen her, von seiner Mischung aus Natur, Kultur, Wasser, einfach unvergleichlich ist. Das gibt es in Europa nicht wieder. Wenn man sich vorstellt, die Kroatien hat eine Küstenlinie von 6000 Kilometern, ein winzig kleines Land, Nord-Süd-Ausdehnung 520 Kilometer, aber Küstenlinie 6000 Kilometer. Davon sind nur 2000 Kilometer Festlandsküste und 4000 Kilometer Inselküste. Und da braucht man mehr als ein Leben, um das alles jeweils einmal gesehen zu haben. Also es ist nicht von ungefähr, dass ich zu Kroatien auch drei Bücher gemacht habe, also nautische Führer. Einfach weil ich dieses Revier über die Maßen liebe, immer noch liebe, aber inzwischen doch mit starken Einschränkungen, weil das, was dort an der Preisfront in den letzten zwei, drei Jahren abgelaufen ist, unerträglich ist.
Also ist das in Kroatien besonders oder ist das
Nein, das ist in Kroatien schon ganz besonders relevant. Also als wir vor zwei Jahren eine Inflationsrate von 6-7% hatten, hatte Kroatien 10. Die haben sie kaum wieder abgebaut. Das ist weiter so gegangen mit 6-8% pro Jahr. Und da Kroatien eben abhängig ist von Importen, die haben ja kaum was selber. Und in Europa ja natürlich überhaupt alles steil aufwärts gegangen ist. Es ist eigentlich fast unbezahlbar. Ich habe im vergangenen Jahr zweimal für ein miserabel schlechtes Rumsteak in relativ simplen Konorbas-Kneipen 36 Euro bezahlt. Und da hat er mich, war es gut. Ich sage, nein, das war katastrophal. Und ich sage, ich werde Ihnen sagen, ich muss in Hamburg sehr lange laufen, um ein Steak für 36 Euro in dieser Qualität zu bekommen. Das wird mir kaum gelingen. Kann ich Ihnen einen Schnaps ausgeben? Nein, danke.
Den wolltest du nämlich auch noch testen.
Also, das ist schwierig geworden. Das bezieht sich ja auch auf die Liegegebühren und so, das ist alles die Hölle. Also, ist unglaublich.
Nun hast du eben gesagt, bis vor zwei Jahren würdest du nach Kroatien fahren. Wo ist es billiger? Wo würdest du jetzt hinfahren?
Ja, ich würde jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr ins Mittelmeer gehen, sondern ich würde Benen irgendwas machen. Und dann am liebsten Frankreich.
Frankreich?
Ja.
Essen gehört ganz viel dazu bei dir, ne? Und da, ja. Also so siehst du nun wirklich nicht aus.
Das ist doch schön so, nicht? Das sagt meine Frau auch immer, wo lässt du das alles? Ich weiß es nicht. Es ist Glück. Aber ja, ich esse sehr gerne. Ich trinke auch sehr gerne. Nicht nur Kaffee, auch gerne mal einen Wein. Und das ist einfach Lebensstil. Und denn das gehört in Frankreich dazu. In Kroatien nebenbei auch. Das da geht's allerdings etwas anders, weil das ist etwas härter, hardcore-mäßiger. Aber das gepflegte Trinken in Frankreich oder auch Italien, das gefällt mir schon sehr gut. Und wenn man gegessen hat, ist das Trinken eben vorbei. Und nicht wie vielerorts wird ja dann weitergesoffen. Das ist etwas, was ich, da machen die Südländer uns was vor, wie man es eigentlich machen sollte. Also Italien, ich habe da so ein Lieblingsrevier. Das sind die Liparischen Inseln. nördlich von Sizilien. Und Lipari Vulcano, das ist einfach auch eine traumhafte Ecke. Sehr rustikal übrigens, weil du sagtest, von wegen mit Marinas und so, ist da nicht viel. Das sind ganz simple, einfache Fischerhäfen.
Ja.
Teilweise auch nur Schwimmstege. Vielerorts gibt es gar keine Häfen, da muss man ankern, wie zum Beispiel auf Vulcano, da kann man nicht baden, gibt es keinen Hafen. Aber es ist einfach unglaublich schön. Es ist eine ganz tolle Ecke.
Aber da würdest du wahrscheinlich hinsegeln, nicht mit Troll.
Das wäre mir ehrlich gesagt egal. Da kann man sowohl mit Motorboot wunderbar was machen, als auch mit dem Segelboot. Das wäre mir eigentlich ziemlich egal. Hauptsache da sein. Das ist, ich fahre jetzt im Herbst mit meiner Frau nach Palermo. Also ich werde da ganz in der Nähe dieser Region sein. Und mal sehen, vielleicht mieten wir uns auch mal ein Boot und fahren rüber.
Im Trend, also Schiffe werden natürlich immer größer und da sie kaum noch länger werden können, werden sie immer breiter. Wie findest du Katamarane? Hast du selbst mal ein bisschen Katamarane gefahren?
Ja, viel. Ich war mehrere Jahre lang Ausbilder auf der Powercut Experience von Boote. Die haben ja in Kroatien mit Motorkatamaranen für Leute, die sich interessierten, so ein Ding mal zu führen, haben wir ja Ausbildung gemacht. Da war ich einer der Lehrer. Also ich habe da schon, kann da schon auch ganz gut mit umgehen. Meine erste Katamaran-Tour übrigens war in den USA auf der Chesapeake Bay. Das war ein schreckliches Teil. Da haben wir bei jeder Querwelle haben wir praktisch Kopf gestanden und mussten der Welle ausweichen. Also das ist aber heute natürlich nicht mehr der Fall. Die Dinger sind toll. Vor allem der Platz ist einfach fantastisch. Also das, was man an Raum hat, an jede, wenn man 8 Leute, was ist das auf einem normalen Schiff? Das ist katastrophal. Aber wenn du 2 Holme mit jeweils 2 Doppelkabinen hast, traumhaft. Also Katamaran ist schon eine tolle Option. Und das, was die meisten, wenn sie dann hinter so einem Ding stehen und sehen, oh, fast 8 Meter breit, 15 Meter lang, geht ja gar nicht, komme ich in kein Loch. Nein, das Einfachste zu manövrieren überhaupt ist ein Katamaran. Der fährt wie auf Schienen.
Das finde ich eben auch. Und ich finde was ganz Interessantes, was du eben sagtest, und das gilt hier hüben wie drüben, also hier wie in den USA auch. Ich war mal auch in den USA mit dem Schiff und wir sind, was ich total faszinierend fand, und das erwartet man gar nicht, ich bin diese Intercoastal Waterways runtergefahren.
Habe ich auch mal gemacht, ja.
Das ist der Hammer, ne? Ja. Du denkst, du bist da in der höchst, also kommst aus New York oder was in Washington und steht völlig voll. Und mit einmal bist du da im Nichts. Da ist kein Mensch. Tagelang.
Ja. Ich war in einer Zeit da, wo es waren schon relativ viele Boote. Es war vor allen Dingen Barsink Fishing, also an einem Wochenende jedenfalls, da sind die wie die Geisteskranken da rumgebrettert und haben dann, weil sie dann diese Location suchen, wo dann der Fisch wohl auch beißt und so. Das war schon aufregend und viel los. Aber ansonsten, ja klar, auf dem Waterway ist nichts los, ist tot. Ja, ist ruhig, ganz ruhig. Das ist, was ich so faszinierend finde, dieses unendlich viele Wasser und man kann nirgendwo fahren, weil es überall ganz flach ist. Rechts und links der Betonung ist ja nur noch Ententeich. Das ist wirklich spannend. Also das ist schon sehr, sehr...
Aber trotzdem eine gute Alternative. Viele Leute sagen, ja, oh Gott, ich habe dann Hurricane in der Karibik und dann muss ich weg. Aber dann kann man doch einfach entweder mit dem Golfstrom oder die Intercoastal Waterways hoch in die Chesapeake Bay und dann eben diese Vorstellung, ich kriege da Gänsehaut, diese Vorstellung, das geht mir auch hier in Hamburg übrigens so, wenn du so in eine große Stadt einläufst, du kommst den runter und siehst mit einmal die Stadt vor dir. Und dasselbe in New York, da kriege ich Gänsehaut. Das ist einfach ein Hammer, aus dem Nichts auf diese Städte zu kommen.
Ja, das ist wirklich schön. Weil du sagst solche Geheimtipps ja auch. Also ich gehe mal wieder zurück in die Heimat.
Ja.
Die Donau.
Ja.
Ein hoffnungslos unterschätzter Fluss. Sie ist sowas von schön. Sowas von viel Kultur. Und sowas von viel schöner Landschaft. Sowas von viel gutem Wein. Und also ein atemberaubendes Revier. Ich habe das große Glück, ich habe leider wegen des damaligen Balkankrieges nur bis Budapest geschafft. Das war damals der, wo die NATO dann Serbien angriff und die Brücke in Novi Sad zerlegt hat. Und dann war die Passage runter weiter schwierig und ich habe das mich nicht getraut, muss ich ehrlich sagen. Aber immerhin bis Budapest bin ich gekommen, also von Deutschland aus. Also ein atemberaubend schöner Fluss. Da braucht man allerdings entsprechende Motorisierung, weil der Rückweg dann gegen an ist schon heftig, weil die Donau gerade im Frühjahr schon richtig heftig strömt. Also da kann man mit Strömungsgeschwindigkeiten von 12 bis 14 Kilometer rechnen und da kommst du mit einem normalen Verdränger, also mit Troll, fährst du dann rückwärts. Das funktioniert dann nicht mehr.
Ist aber auch ein Revier, also was ich gehört habe von Kunden und so weiter, was dann teilweise, obwohl es mitten in Europa ist, kartografisch gar nicht so toll erfasst ist. Also man muss schon ein bisschen aufmerksam sein, ne?
Ja, es ist aber überwiegend sehr gut betont. Ich kann es, wie gesagt, ja nur bis Budapest beurteilen. Mhm. Ich weiß aber, dass zum Beispiel die Mündungsbereiche sehr schwierig sein sollen, navigatorisch sehr schwierig. Mhm. Es gibt einen belgischen Autor, und der hat das ist ein Kapitän, der hat das verkartet. Mhm. Das kann man als Einzelkarte sehr, sehr teuer kaufen. Ich denke, dass es das immer noch gibt. Ich habe mich lange nicht dafür interessiert. Das soll sehr, sehr gut sein. Mhm. Aber richtig ist, dass es eben im Mündungsgebiet, ab wenn man nicht über die Konstanzer Kanal geht, sondern über den Fluss, dass das dann wohl sehr schwierig ist.
Das ist natürlich dann auch wiederum eine kritische Region, leider.
Kommt jetzt natürlich politisch noch dazu.
Ist so ein klein bisschen was uns auch so ein bisschen davon abhält, besonders glücklich zu sein, wenn
aber
die Kunden
wenn man
das
sich
anfragen.
Mal vorstellt, die Donau, also Bamberg, Regensburg, Passau, Wien, es ist ja endlos, es ist ja Budapest, was man alleine auf diesem mitteleuropäischen Stück. Hm. Toll, einfach toll.
Und dabei dann abends immer Sissi gucken, die ist da nämlich, glaube ich, auch längst gefahren, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, kann sein, ja, wahrscheinlich, ja. Ja. War ja sehr stark habsburgisch, ja, die ganze Gegend, ja. Ungarn sowieso, also das ist.
Nun macht ihr diese Turnberatung auch, ihr seid ein ganzes Team auf Messen und so weiter. In Düsseldorf bist du jedes Jahr Interboot. Wir sprechen auch viel mit Leuten, die das organisieren, mit Petros oder mit Heiko Zimmermann und so weiter. Wie siehst du so Entwicklung von Messen und ihr habt immer Zulauf. Du kriegst das gar nicht anders mit. Ihr seid von morgens bis abends
bedient. Das ist so, also speziell in Düsseldorf. Friedrichshafen war letztes Jahr etwas enttäuschend. Mhm. Warum auch immer, mag ich nicht so beurteilen. Wir sind die gleichen Leute, also es kann nicht, daran kann es nicht liegen. Mhm. In Düsseldorf 100% von Samstagbeginn 10 Uhr bis Sonntag darauf 18 Uhr komplett und zu. Und zwar mit 4 Beratern. Also das ist schon wirklich, da gehen knapp 400 Leute dann durch. Also jeder macht am Tag 10 etwa. Mhm. Das ist schon heftig. Das ist schon eine Marathonstrecke ohne jede Pause. Das ist hart. Aber es ist unheimlich schön und unheimlich spannend. Was sowohl Mareike Gur, vielen bekannt als Weltumseglerin und südpazifisches Wunderkind, sag ich immer, mit ihrem Katamaran. Die ist ihr auch aufgefallen, die Leute sind wunderbar jung geworden. Es kommen viele junge Leute in die Beratung. Mhm. Und das ist natürlich, lange Zeit haben wir wirklich nur so die in meinem Alter und knapp drunter, was natürlich irgendwo ätzend war. Und jetzt kommen junge Leute, die offensichtlich wieder zum Bootssport wollen, egal jetzt ob Motor oder Segel. Und das ist toll. Das ist eine ganz super Entwicklung.
Nun kann ich mir natürlich vorstellen, dass die Leute, die eine Turnberatung machen, also die schon den Aufwand auf sich nehmen und sagen, okay, ich hole mir Hilfe von außen ein, dass die sowieso gut organisiert sind. Ich will ein klein bisschen in die Richtung, wie gut sind die Leute organisiert, wie sehr gut sind die Leute heutzutage ausgebildet, mit denen du zu tun hast.
Das ist extrem unterschiedlich. Also die erste Frage ist ja, also meine Eingangsfrage ist, wenn die Leute kommen, ich weiß ja nicht, was sie wollen, und sage, wo legen wir ab? Einige gucken dann verblüfft, weil sie mit diesem Begriff, wo legen wir ab, schon nichts anfangen können. Dann sage ich, okay, gerade Führerschein gemacht, ja, okay, gut. Dann sage ich, wie kann ich helfen? So, und dann kommt, ja, wir haben, haben Sie ein eigenes Boot? Wollen Sie chartern? Wollen Sie irgendwo mitfahren? Wollen Sie Ihren Wissensstand verbessern? Also das heißt, die Palette ist extrem breit. Es sind ganz, ganz unterschiedliche Dinge, die da auf mich zukommen. Bei allen gemeinsam ist, das kann man wirklich sagen, sie kommen zu uns, um Ängste und Unsicherheiten abzubauen. Mhm. Bei Paaren ist das besonders gut zu beobachten. Die Kerle, die ja meist ein bisschen forschen und sagen, das machen wir schon. Und die Frau, die dann sagt, du, hör mal, ich weiß, du hast doch selber schon gesagt. So. Und ich spüre dann, wenn die am Ende der Turnberatung dann, da geht ein Aufatmen, oh, das kriegen wir hin. So, also diese Ängste zu nehmen, das ist eigentlich eine der wichtigsten Aufgaben, die wir da überhaupt haben. Mhm. Ängste und Unsicherheiten. Unsicherheiten vor dem Revier, vor dem unbekannten Revier, aber auch Unsicherheiten, wie gehe ich das denn überhaupt an? Muss ich dann jetzt irgendwas wissen? Muss man eine Menge wissen. Man muss vor allem wissen, was für Dokumente, was für Papiere, was So, also wer nach Kroatien chartern will zum Beispiel, da muss ein Mitglied der Krone Funkzeugnis haben. Das wissen viele Leute nicht. Du kriegst kein Boot ohne Funkzeugnis. Also solche Dinge. Also das sind, oft ist es banal, manchmal ist es hochkompliziert.
Jetzt frage ich natürlich als solches, noch tiefer gehend, ist das besser oder schlechter geworden? Kann man das sagen? Nee, kann man gar nicht
das
sagen.
Das was?
Die Ausbildung, den Ausbildungsstand, das Wissen der
Leute.
Der
ist gleich schlecht geblieben.
Gleich schlecht geblieben.
Ja, also man kann sagen, die Leute, die ein eigenes Boot haben und möglicherweise dann auch relativ schnell nach dem Absolvieren der Prüfung auf ihr Boot gestiegen sind und gefahren sind, bei denen geht es. Aber die viele, die in die Beratung kommen. Ich habe vor 2 Jahren, ich habe vor einem Jahr, ich bin dabei. Die kommen dann ein Jahr später und sagen, ja, jetzt habe ich zwar den Schein, aber ich kann nicht fahren. Und das ist ein großes Problem. Also die Defizite in unserer praktischen Ausbildung in Deutschland, das ist eine Katastrophe. Die Leute kommen ahnungslos aufs Boot. Ich sage das mal ganz deutlich. Und das ist schlimm. Also da müsste viel, viel, viel mehr dran gearbeitet. Die ganzen Theorie-Scheiß, den du sowieso wieder vergessen kannst, den sollte man in die Tonne klopfen und dafür wirklich massiv Praxis machen. Also die Leute, warum haben die denn alle Angst vor einer Schleuse? Weil sie nie eine Schleuse gefahren sind. Das ist nichts anderes als ein Anlegemanöver. Also das Simpelste, was man überhaupt macht. Vom Anlegen haben sie keine Angst, aber von der Schleuse. Ich sag ja, warum aber denn vor der Schleuse? Ja, da geht's ja rauf und runter. Ich sag ja, aber da liegen sie doch schon längst fest.
Also ich finde ja, diejenigen, die Angst haben, sind noch ganz gut. Diejenigen, die keine Angst haben, die machen mir mehr Sorgen. Also die denselben Ausbildungsstand haben. Und wir brauchen uns übrigens auch nicht darüber unterhalten. Es geht ja jetzt so eine Reform um, wer vergibt den Sportbootführerschein. Eigentlich ist das vollkommen egal. Das ist und ich sage danke, Jürgen, weil eigentlich bin ich immer derjenige, der das Wort sagt. Und finde ich sehr gut, dass wir uns da auch getoppt haben. Ja, weil es ist wirklich ein Problem. Und da darf ich ein Zitat von Mareike nehmen. Du musst nicht lange darüber nachdenken. Natürlich, du musst einfach losfahren. Aber du musst vielleicht nur nicht gleich als erstes mit einem brandneuen Schiff, was du für viel Geld ausgegeben hast, gleich über den Atlantik oder gleich in irgendeinem Extrem. Du wüsstest das eine oder andere Revier, wo man mal sowas üben kann.
Ja, also das ist ja eine sehr häufige Frage. Also ich bin Einsteiger und habe schon einige Erfahrungen binnen gesammelt und möchte jetzt gerne mal aufs Meer, an die Küste. Was kannst du dann empfehlen? Das ist eine sehr häufige Frage. Und dann sage ich, es gibt im Prinzip 2 Reviere in Europa, die ideal sind für Einsteiger. Zum Beispiel gar keine Rolle, ob Segeln oder Motor. Das ist Kroatien und das ist das Ionische Meer, der griechische Teil des Ionischen Meers. Das ist also weil es beides Schwachwindreviere sind, die navigatorischen Verhältnisse sehr einfach sind, vor allem weil Kroatien in den letzten Jahren unvorstellbar viel getan hat, was die Betonung von Untiefen anbelangt. Das heißt, da muss man wirklich blind sein, um da noch auf eine Untiefe zu nageln. Das war früher ein Riesenthema. Das ist Gott sei Dank komplett beseitigt. Und ähnlich ist es auch im Ionischen Meer in Griechenland. Das ist navigatorisch einfach. Das ist von den Windsturm gibt es selten. Klar, es gibt den Meltemi in Griechenland, aber auf der Seite nicht im Ionischen Meer. Es gibt in Kroatien die Bora und den Jo. Klar, ich fahre auch Ende der 60er Jahre mindestens 1 bis 2 Mal im Jahr nach Kroatien. Ich habe 2 richtige Bohren in meinem Leben dort erlebt. So, das war's. Also das ist letztendlich, wenn man nicht im Winter fährt, im Winter sieht das anders aus.
Ein bisschen gehört es ja auch mal dazu, etwas kennenzulernen, was so außerhalb der Norm ist. Insofern finde ich das gar nicht so schlecht. Muss ja nicht gleich jede Kuh vom Deich fliegen. Aber dass da irgendwie jemand anders mal die Entscheidung für die äußeren Einflüsse trägt und man sich dagegen nicht absichern kann, das zu lernen, finde ich schon ganz wichtig.
Ja.
Gut, ich hätte es ja noch gut gefunden, wenn du eben gesagt hast, ich beruhige die Frau, die vorher unsicher war, und ich verunsichere den Mann, der vorher so sicher war. Aber egal, aus deiner Turnberatung. Turnberatung, nun habe ich von Messen gesprochen. Kann ich dich auch anrufen?
Das fragen mich ganz viele. Und dann sage ich schlicht und einfach nein.
Nein.
Ich gebe denen mein Kärtchen mit einer E-Mail-Adresse und ich sage, wenn ihr ein ganz ernstes Problem habt, schreibt mir. Dann bin ich gerne bereit, das zu beantworten, wenn das nicht ins Endlose, du kannst doch damit Geld verdienen. Ich sage, könnte ich, aber ich habe dazu keine Lust.
Okay.
Diese Frage ist eigentlich jeder Zweite fragt mich, hör mal, so, wenn ich es machen würde, es hat dann noch einen anderen Effekt. Also in Düsseldorf habe ich inzwischen eine Stammkundschaft. Mhm. Das muss man einfach so sehen. Du hattest so eine Frage in einem Vorabgespräch formuliert, gibt es Reaktionen?
Ja,
die Leute kommen wieder.
Ja.
Ich hatte jetzt dieses Jahr wieder eine Verrückte, das ist eine Crew, das sind Segler, denen habe ich Liparische Inseln empfohlen, den habe ich Dordekanis empfohlen, den habe ich nördliche Sporaden empfohlen. Und dieses Jahr kamen sie, Jürgen, jetzt, was machen wir jetzt? So, ich sage, dann fahrt doch mal nach Schweden. Mhm. Was sie wahrscheinlich machen. Das ist die Resonanz, die ich habe. Viele schreiben mir auch Mails, das machen sie tatsächlich nach dem Turn und viele bedanken sich auch direkt für das Gespräch. Also die Leute gehen schon extrem happy aus der Turnberatung aus. Das ist schon wirklich ein Fund, was die Messe wirklich, mit der die Messe wirklich wuchern kann.
Finde ich toll. Ne, es ist nicht ein Fund der Messe, es ist ein Fund, was wir von euch geleistet bekommen, dass ihr das macht auf der Messe. Das ist eigentlich der Fund. Und ich finde die Erfahrungen, die man sammelt und dieses über den Tellerrand hinausschauen und einfach ein bisschen was kennen. Zum Glück hast du eben Schweden gesagt, damit puckert mein Herz ganz feste, weil da gehöre ich irgendwie hin oder sonst was. Ich habe zwar nur bis zur Schlei geschafft, aber das ist ja auch so ein klein bisschen wie Schweden für Anfänger. Also ich finde das ganz toll und ich finde das einfach schön, diese Berichte zu lesen, und die muss man auch wirklich hochhalten und die Chance zu nutzen. Ja, wie mache ich das denn jetzt, wenn ich eine Turnberatung von dir kriege? Das wird schon schwierig. Ich glaube, deine Listen werden nach diesem Video hier volllaufen, dass die Leute sich für Düsseldorf oder...
In Düsseldorf kann ich dir sagen, du musst sehr frühzeitig, dann musst du mal mit Lara telefonieren und fragen, wann da machst du ja Online-Buchung, wir werden ja online dort gebucht. Mhm. Und wenn die Liste raus ist, ist das innerhalb von 4 Tagen weg, komplett. Ja. Mhm. Du musst also möglichst am ersten Tag dabei sein, den Termin raussuchen und dich einbuchen. Mhm. Leuten, die ich gerne mag und die ansonsten fragen und nach meinen Telefonnummern fragen und ich ihnen nicht gebe, sage ich dann, bucht euch doch beim nächsten Mal gleich 2 Slots. Dann haben wir eine Stunde und dann schaffen wir wirklich mal etwas Grundsätzliches. Und das machen auch viele.
Ich finde das ja eine super Idee und wir sollten ja drüber nachdenken. Ich meine, wir haben jetzt aus der Hamburger Sicht hier ein relativ einfaches Revier mal rausgesucht. Ich glaube, wir müssen mal so ein Ranking, so wie mache ich meine eigene Wassersporterfahrung immer weiter mit Beginner und so weiter. Jürgen, das machen wir noch. Da habe ich wirklich was für dich zu tun. Ich habe hier als allerletztes noch drunter stehen 1000 Fragen. Gibt es irgendeine Faustregel, die man irgendwie hat für jemanden, der seinen ersten Turn plant? Gibt es irgendwie das Wichtigste? Denk immer an eine Schwimmweste.
Ich sage immer, keep calm and carry on. Wichtig ist, dass die Leute nicht die Nerven verlieren und ruhig bleiben. Mhm. Und auch wenn sie schon merken, das Manöver geht in die Grütze, aufstoppen, nochmal rausfahren, und nochmal ansetzen. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Mäßig Gas bei Motorjachten, bei Segeljachten letztendlich nicht anders. Nicht am Hebel wie ein Irrer rumrühren, sondern entspannt und ruhig bleiben. Du hast 1000 Chancen, das Manöver richtig hinzukriegen. Nutz die. Und fang nicht an auf Krawall, dann bist du ganz schnell ein Versicherungsfall.
Ja, Versicherungsfall, wie auch immer. Erstmal hat man den Schaden und hat immer das Generve damit, ob das nachher die Versicherung bezahlt, ist dann oftmals dieser Stress auch der. Und dann, das ist ja auch dieses Männlein, Weiblein, wo ich jetzt gar nicht draufhauen möchte. Also für mich fährt immer derjenige, der das am besten kann, und festhalten tut derjenige, der am meisten Kraft hat und so weiter, kann jetzt jeder ein bisschen was rauslesen. Jürgen, ich habe am Anfang gefragt, wo kommst du her? Jetzt muss ich dich natürlich fragen, wo geht's hin? Was hast du vor dieses Jahr? Hast du einen konkreten?
Ja, naja, klar, das ist mehr oder weniger ein Muss. Mhm. Weil ich hatte vorhin schon mal erwähnt, ich habe 3 Bücher zu Kroatien gemacht. Und der Verlag erwartet natürlich, dass die Neuauflage dann auch wirklich bearbeitet werden. Und das heißt, ich werde auch in diesem Jahr, trotz meiner Vorbehalte und meiner im Bedenken, nach Kroatien müssen. So. Mhm. Also ich werde im Mai, Juni in Kroatien sein. 3 Wochen, wo wir wieder ein bestimmtes Revier unter die Lupe nehmen, weil wir können das ganze Land ist ja nicht machbar. Man kann ja immer nur Abschnitte wählen. Letztes Jahr waren wir im Raum der Kornaten, davor waren wir im Raum Schibenik, habe ich Archipel von Schiebeneck. Diesmal geht es etwas weiter südlich. Das heißt zwischen Dubrovnik und Slano, die Inselwelt sie genauer anzugucken, weil dort waren wir lange nicht, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Also bestimmte Bereiche sind dann auch im Buch ein bisschen unterbelichtet, weil wir dort einfach lange nicht waren.
Ja.
Das Problem ist, dass Kroatien eines der europäischen Länder ist mit einer unglaublichen Dynamik im Wassersportbereich, nach wie vor. Es gibt, glaube ich, kein europäisches Land, wo so viel noch investiert wird in nautische Infrastruktur.
Mhm.
Klar, die verdienen damit unglaublich viel Geld. Was viele Menschen zum Beispiel auch gar nicht wissen, abgesehen von den 6000 Kilometern Küstenlinie, Kroatien hat die größte Charterflotte der Welt.
Mhm.
Also das sind mehr Schiffe als ganz Europa zusammen. Mhm. Die haben 4000 Charterjachten, Motor und Segel. Und die brauchen natürlich auch Platz. Und die brauchen Liegeplatz. Also muss für die was getan werden. Da wird enorm viel Geld verdient. Und von daher tut sich da immer noch was. Anders als zum Beispiel in Frankreich. In Frankreich passiert an der Küste gar nichts mehr, schon seit Jahren nicht. Die Häfen verfallen, ja, das stimmt. Aber es ist passiert nichts. Es ist nichts. So. Wenn sie es mal schaffen, eine Dusche zu sanieren oder eine Sanitäranlage, dann darf man sich schon freuen, weil das teilweise in einem atemberaubend beschissenen Zustand ist. Und das nicht nur in Kackhäfen, sondern auch in Edelhäfen.
Also, ja, aber Lost Places sind auch wieder beliebt. Ich meine, also hallo. Ne? Ja. Also jeder muss da sein eigenes Plätzchen suchen. Ich finde das sehr gut. Neue Marinas im Vergleich zu uralten. So, ich weiß, Haufen, letzte Frage. Egal, Geld, Größe, Revier oder sonst was. Gibt es ein Traumschiff?
Es ist interessant, dass ich mich eigentlich, die Schiffe als Schiffe haben mich eigentlich nie besonders interessiert.
Ja.
Weder von der technischen Seite, aber ich habe natürlich zwei Träume. Ja. Sowohl als ein Segler und ein Motorboot.
Wir sind unter uns. Komm,
also beim Motorboot wäre es eine Grand Banks.
Mm, cool.
Und beim Segler wäre es eine Halbergrassi.
Ja. Okay, wir schreiben das auf deinen Weihnachtswunschzettel, damit wir dann auf jeden Fall einen Termin bekommen auf der nächsten Düsseldorfer Messe. Jürgen, das hat mich ganz, ganz toll gefreut und es hat irgendwie mich inspiriert, mal auf der Landkarte zu gucken, ob es vielleicht den einen oder anderen Kanal gibt, über den du vielleicht noch nichts weißt, damit ich dir was erzählen kann. Den werde ich dann ausprobieren.
Mir fällt nur sofort ein.
Bist du schon mal durch die Eider gefahren?
Natürlich.
Ah, okay. Aber natürlich. Ich komme mit nichts an.
Das ist dokumentiert, schriftlich. Ja.
Na gut, ich probiere es weiter. Jürgen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich riesig und wie gesagt, denk an unsere Pyramide, unsere Ausbildung. Wir brauchen noch ganz viele Berichte. Tausend Dank.
Ich danke euch für die Einladung. Danke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Fast so viel wie Tonberatung. Danke.
Danke.